Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. IPF Worlds, das erwarten wir von den Weltmeisterschaften. Aggressiver Slack Pull. Und wie lang solltest du deinen Block gestalten?
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Wir sitzen hier zu zweit, denn der gute Kona ist im Männerurlaub mit seinen Jungs auf der Alm irgendwo, keine Ahnung. Und wir sitzen hier und machen den Hustle weiter. Ja, für uns gibt's keinen Urlaub. Powerlifting Coach ist ein 24/7 Job. Und wir nehmen hier Podcast für euch auf.
Und das ist ein Kona.
Und das ist ein Kona. Kona, was geht?
That's our job. Jeder, der nicht da ist, wird gemobbt.
So. Wir sitzen jetzt hier an einem schönen Freitagabend. Gestern war Herrentag, Vatertag eigentlich, nicht Männertag. Wie hast du den verbracht, außer den üblichen 2 Kästen Bier?
Eigentlich diesmal nicht mit 20 Kästen Bier. Und das ist sehr ungewöhnlich. Aber ja, ich habe morgens angeboten, einen Podcast zu machen, hat nicht geklappt. Ich habe jemanden angeboten, mit mir ins Training zu gehen, der da war. Hat nicht geklappt.
War schon komplett stramm.
Ja, und dann habe ich einfach hier gehustelt, geworkout, gechillt. Ungewöhnlich. Ich hatte auch ein bisschen, Ausgehzwang-Gefühl.
Aber deshalb warst du dann noch im Artemis fürs Frühstück?
Nee. Aber ich hab mir noch einen schönen Whisky eingeschenkt. Shoutout an Alex, den schönen Lagavulin, der hier noch steht. Aber ich muss echt sagen, ich bin doch nicht mehr so. Also mein schönes kühles Bierchen, da habe ich auch gestern richtig Bock drauf gehabt. Das war richtig scheiße, weil viele Kumpels sind halt unterwegs. Deswegen war nicht so jemand richtig in Berlin. Und dann habe ich gedacht, oh, so jetzt hier schönes Wetter, irgendwo chillen, Bierchen, Bock. Aber dann habe ich einen Whisky und ich mag ja eigentlich Whisky, aber ich weiß auch nicht. Ne? So ein paar Schlückchen getrunken, hatte ich irgendwie schon ein bisschen Kopfschmerzen. Ja. Wahrscheinlich, weil ich gerade so
doch
viel...
Doch kein Shoutout an Alex.
Nee, das ist schon gutes Zeug. Aber ja, so viel kiloweise Salzfutter, dass ich dann so dehydriert war. Aber ich habe irgendwie direkt Kopfschmerzen bekommen und dann habe ich auch... Habe ich doch sein lassen. Weiß ich auch nicht. Vielleicht werde ich alt, Falk.
Mm. Ja, nee, finde ich gut. Also...
Dankeschön. Vielleicht dass du dich an meinem Leid ergötzt für deine Agenda.
Vielleicht
hier.
Treiben wir dich ja doch noch in die Abstinenz. Ja, ich habe gestern mal wieder ein paar Ründchen geskatet. Shoutout an alle Skatliebhaber. Mit meinem Schwiegergroßvater quasi.
Aber warst du dann noch fit, wenn du lange nicht mehr gespielt hast?
Ja, es lief erstaunlich gut. Ich meine, wir haben meinen Schwager quasi so ein bisschen eingearbeitet. Das heißt, das Spieltempo war jetzt auch nicht so hoch.
Nee, ich meine noch nicht vom Fachlichen. Du musst mit den Sprüchen meine ich doch, ob du da eingerostet warst, weil das ist doch das Wichtigste am Skat.
Ja, na klar. Die sind immer am Start. Das ist nicht das Problem. Scheiße erzählen wir immer.
Ich weiß noch, als Kind habe ich mal Skat gespielt. Mein Onkel guckt sich seine Karte an, meint so, was ist denn das für ein dreckiges Blatt? Wasch dir mal die Hände.
Ja.
Und ich halt so, 14-jähriger Bub, so guck ihn irritiert an, steh auf, gib mir die Hände.
Geil.
Skat hat bei uns eine Tradition. Also mein Vater hat das schon von seinem Vater gelernt. Und er erzählt mir gern die berühmte Story, wie mein Vater schon ein bisschen älter, da war natürlich anderer Umgangston. Und meine Oma war halt mal eine Weile weg anscheinend, so eine Woche. Und dann haben die halt die ganze Zeit geskatet, so mein Vater, mein Bruder und dann, mein Vater, sein Bruder, mein Opa und halt die Freunde von meinem Opa kamen dann halt immer mal vorbei. Und dann, wenn halt da keine Frau im Haus war und geskatet wurde, wurde der Umgangston anscheinend ein bisschen rauer. So, ey, du Idiot, bababab. Und dann kam meine Oma wieder und dann auch mein Vater zu meinem Opa gesagt, irgendwie so nach dem Motto, was spielst du für eine Scheiße, du Idiot, oder irgendwie sowas, du kannst doch keinen Krank, du Trottel. Und meine Oma dreht sich um und so, wie redest du mit deinem Vater? Und mein Opa so, ja stimmt eigentlich, wie redest du eigentlich mit mir?
Das stimmt eigentlich.
Da war dann sehr inniges, grenzenloses Miteinander. Das
ja, man muss aber auch, das gehört auch dazu, ne? Zum Skatspielen, dass man sich da so ein bisschen anstachelt. Ja, alle Skat-Brüder und Schwestern.
Gibt es das eigentlich im Powerlifting auch, überlege ich gerade.
Das kommt drauf an, mit wem du trainierst. Da. Also wenn du und ich zusammen trainieren schon, wenn man mit Trainees zusammen trainiert, dann sollte man das, glaube ich, vermeiden. Ja, kleine Ausschweife da aus Aktualitätsgründen. Nächste Woche, wenn die Leute das hören, nächste Woche, sind die Powerlifting IPF World Championships in Chemnitz, wie die ganzen Amis immer sagen. Chemnitz, Germany. Und ich habe eine wichtige Frage an dich, weil wir uns die Klasse natürlich auch live angucken werden. Und
Are you ready?
Nein, ich weiß auch, dass du ready bist und jetzt einfach abhaust. Das geht natürlich auch.
Ich mache hier Licht an.
Ach so.
Verhörlicht.
83er ist, glaube ich, meine most hyped Klasse to watch, natürlich nach der 63er, völlig klar. Denkst du, dass Josef Bornstein das Ding so easy einsteckt, wie wir das erwarten? Oder denkst du, das wird ein harter Close Fight da an der Spitze?
Boah, ist das krass. Es gab ja irgendwo mal den Claim, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Podcast war oder wer das gesagt hat, dass man irgendwie einen Limit einführen sollte, ab wann man teilnehmen darf an den Worlds. Einfach aus dem Grund, weil er es unfair findet, dass dann halt viele auf die Weltmeisterschaften von anderen Ländern kommen, die halt alle schlechter sind als der zweit- und drittbeste Amerikaner oder viertbeste. In bestimmten Klassen natürlich. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, was jetzt ein Totallimiter helfen sollte. Dann ist er wirklich alleine. Nach der Logik, aber.
Ja, ich verstehe, allem voran verstehe ich nicht. Also, du hast jetzt hier die 83er. Das sind 42 Leute gemeldet. Auch in der 93er. 42 Leute. Da sind.
Ja, gut, aber andererseits muss man überlegen, gibt auch viele Länder, ne? Einfach. Und dann zu sagen, ihr habt Pech gehabt. Aber na klar, da musst du halt ein Mindestdings machen, ne? Das stimmt dann wohl.
Ja, eben. Also da würde ich dann schon sagen, kann man doch ein Total einführen, also ein World Qualifier Total. Lass es halt 57 sein, so, für die 83er. Und da bist du unter der Hälfte, so. Ja. Oder sagen wir ungefähr bei der Hälfte, ne? Also
ich wusste, dann hast aber du
zwei
nicht,
Gruppen close, und fertig ist, so. Muss ja nicht.
Wie close Aid Omosakin doch auch an den 900 ist. Ich meine, gut, 40 Kilo musst du halt irgendwo herholen, aber Joe Bornstein, Aito Mosakin, Jurens Kengamo, Timothy Monagadi, Anna Horrock und Carla Johansen. Ja, also dann ist meine Antwort ja. Er wird sehr leicht nach Hause. Also klar, das wird jetzt im ersten Platz nicht spannend und dann wird es wahrscheinlich auch gar nicht so interessant. Also klar, im zweiten ist immer, aber natürlich, es ist halt traurig, dass die Worlds dann langweiliger sind als
die PA Nationals.
Ja.
Das ist schon wild. Als die
American Nationals.
Das ist wirklich schon wild, ja. Also ich gönn's Joe auf jeden Fall und ich freue mich natürlich, wenn er das gewinnt und wenn er dann zu Sheffield fahren darf. Es ist well deserved. Ja, kann man nicht anders sagen.
Wer ist Fan Chu Chia?
Ah, okay, du bist auch in der 74er. Da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, es gibt tatsächlich gute Chancen auf dem Podiumsplatz für Joshua Wright.
Ja, auf dem vierten hier nominiert.
Das ist eher genau nominiert mit 7,55. Der dritte, Clinton Lee.
Also ich kenne da kaum jemanden. Ich bin irgendwie international nicht so aufgestellt. Aber
ich klar, aber auch nicht. Also das
selber Grund, ne? Wenn die alle hinterherhängen, den Amis.
Du kennst da, ja, genau, man kennt halt die Amis, aber ja, Josh könnte hier, das sind jetzt 3 Kilo Meldetotal Unterschied, wenn er einen guten Tag hat, sehe ich hier ein bisschen was passieren. Wäre natürlich sehr, sehr geil, würde ich mich freuen, wenn Josh hier eine Medaille mit nach Hause bringt. Wäre sehr, sehr schön.
93er wären da eher spannend. Jonathan Keiko, Emil Krastev, Gustav Hedlund, das sieht aus wie ein cooles Line-up.
Habe ich gestern auch mit Isa drüber gesprochen. Hast du schon eine Tendenz? Ich habe eine klare Tendenz. Wer das Ding gewinnt?
Wer da das Rennen macht?
Ja.
Gar nicht. Aber ach so, ich weiß, glaube ich, was deine Tendenz ist. Und jetzt, wo ist Kona? Wo ist Kona? Hä?
Genau, wo ist Kona? Wo ist Kona, wenn wir jemanden brauchen, der sagt, ne? Gustav Hedlund.
Ja, vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ob wir im Podcast mal bequatscht haben, aber der ist ja gewechselt von seinem Coach Alexander Erickson zu Joe Stanek, der ja auch den Perkins coacht. Und es unterstreicht immer mal wieder, dass man auch einer der Top-Athleten sein kann, nicht wegen seinem Trainingsplan, sondern trotz seines Trainingsplans. Was nicht heißen soll, dass der Trainingsplan vorher total schlecht war. Aber obviously ist der von Joe Stanek ja mal deutlich besser. Also der macht ja jetzt hier seinen, wie nennt man das, Second Wind, seinen zweiten Frühling irgendwie im Powerlifting und macht doch mal halt gigantische Sprünge.
Ich hoffe, dass das, dass sich das jetzt auch auf die Worlds überträgt.
Ich hätte übelst Bock, dass der...
Ich gehe davon aus, aber ich hoffe es natürlich auch. Ja. Und also das, was man gesehen hat bisher in seinem auf Instagram von seinem Training, ist brutal. Was der jetzt nochmal draufgelegt hat, ist absolut gestört. Und da bin ich, würde ich mich natürlich freuen, wenn sich das überträgt, wenn die guten Coaches einfach ihr Credit bekommen.
Ja, und ich schwöre dir, das wird auch mit der Attempt Selection dann besser. Deswegen, es war ja auch aus Insider-Informationen, weiß ich, da war er auch sehr, sehr unzufrieden, damals bei Sheffield. Nachdem kam ja auch direkt der Wechsel nach Sheffield.
Oh, jetzt kommt hier Gossip, geil.
Mit der Attempt Selection und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so kredibile Kritik ist, aber ich würde mal Joe Stanek zutrauen, dass der da sehr gute Entscheidungen fällen wird. Vor allen Dingen auch, dass da deutlich mehr Predictability einfach herrscht. Weil das ist ja das Konzept, was er da geswitcht hat. Ne? Alexander Eriksson, da kannten wir ja, wir haben uns damals das Template gekauft, weil wir das sehen wollten. Also das Template, das Programm, was er gemacht hat zu Sheffield. Und das war ja auch eher ein...
Für seinen Sheffield-Win, also für 23,
also, ja, ja.
Nee, 24.
Stimmt, das waren zwei verschiedene Jahre. Aber genau, er hat halt immer noch Phasen periodisiert, trainiert. Das heißt, er hatte Hypertrophie-Blöcke, wo er gar keine Singles hatte, wo er dann einen Tag Conventional gehoben hat, den anderen Sumo und dann auch eher so, weiß ich nicht, 5 Reps plus. Vielleicht waren noch ein paar Triples dabei, ich weiß nicht genau, aber es waren auf jeden Fall schon eher phasenperiodisiert, während Joe Stanek ja eindeutig eher diesen lass uns alles gleichzeitig machen im richtigen Maß, also diesen Golden Microcycle Approach eher ein bisschen wählt, Periodisierung da eher nur so ein paar Rep-Ranges betrifft. Und ich bin der Meinung, was da halt der Vorteil ist, dass du halt übel oft üben kannst, zu pieken und zu schauen, wie du in den Wettkampf kommst und dann halt viel mehr Erfahrung sammelst, wo im Verhältnis zu Trainingsleistung in der letzten Woche halt deine Leistung stehen wird im Wettkampf oder in der Peak Week. Und ich bin der Meinung, das wird sich bestimmt auf die Plattform übertragen.
Was sagst du dazu, dass zwischen 83er, 93er im Platz 1 Meldetotal gerade mal 19,5 Kilo sind?
Naja, gut, also es ist schon traurig, wenn man sagt, naja, gut, also ich wollte eben sagen, naja, du hast ja auch eine The Goat in der 83er hier mit Joseph Bornstein, aber wir vergleichen ja gerade mit Jonathan Keiko und das ist dann halt schon wirklich ein metaphorischer Tritt in die Nüsschen. Aber ja, also finde ich krass und ich denke, die werden aber noch alle aufholen und Jonathan Keiko hat ja auch irgendwie, der hat ja ein Jahr lang quasi Off-Season. Und da meinte ja Flex auch, das hat ihm halt mega gut getan. Ich denke, da wird noch einiges kommen. Aber ja, ich bin sehr gespannt mit der 93er und wie das mit dem neuen, ich meine, was hat der neulich gesquattet für ein Triple? Er hat ja hier mit seinem Melde-Squat, wir sind ja 335 und er hat ja jetzt schon ein Triple gebeugt mit, wie viel waren es? 310 auf jeden Fall.
Achso, ja, 315 oder so.
Ja. Irgendwie sowas kann sein, aber ja, also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
Ja, ich habe auch gestern drüber nachgedacht und dachte mir so, ach shit, ich weiß gar nicht, wer hier in der 105er startet, so.
Und, ja,
bin
aber ich weiß es, ich gucke drauf und weiß es immer noch nicht, also klar, so ein paar Eben Norling, aber
also Keenan Lee kenne ich nur von USAPL damals noch, da ist er gegen Dings Rondell Hunt gestartet und hat natürlich verloren. Aber trotzdem ein saustarker Typ. Ja.
Da haben wir doch wieder einen größeren Sprung in der 105er zu 93er, ne? Ja, also würde ich mir auch gerne mal in Dots angucken, die Rechnung. Ja, und Tresus Olivares scheint ja mittlerweile seine Deadlifts festzuhalten. Und ich muss auch mal sagen, ich weiß gar nicht, hatten wir das im letzten Deadlift, im letzten Podcast besprochen? Also, das ist auch mal wieder so ein Zeichen, nur weil jemand stark ist, muss er nicht gerade eine gute Technik haben, beziehungsweise mit einer guten Technik wäre er halt vielleicht noch stärker. Ich meine, gut, so heb mal über 400 Kilo, vielleicht. Jawohl, ja. Also, man sieht ja, es geht, weil die letzten 410 Kilo, die er gehoben hat, die fand ich waren legit im Lockout, die sahen richtig gut aus. Aber dann davor ein Lift, den ich gesehen hatte, er ist halt schon vom Boden weg, nur auf seinen Fersen, 10, also nicht nur 10, also der halbe Fuß ist halt in der Luft. Dann entsprechend zieht er das Gewicht halt hoch, Knie überhaupt nicht im Lockout, er zieht es halt um seine Knie rum und hat halt dieses typische, Knees sind nicht gelockt, er kommt halt schwer in den Lockout und kriegt dann halt entsprechend kein Abkommando, wenn die Hüfte dann nicht gelockt ist und die Knie weich sind, also soft im Lockout sind. Ja, dann denke ich mir einfach, das schon vom Boden her, also ich weiß nicht, man kann ja argumentieren, ist halt die schwersten Lasten, die da bewegt werden, aber andererseits, jetzt sieht man es ja, jetzt macht er es deutlich besser und instant ist halt der Lockout besser, er muss nicht so lange grinden oder an den Oberschenkel lang schleifen. Also wenn er da seine Technik nochmal gecleant hat, bin ich da mal sehr gespannt, was damit geht.
Apropos cleane Technik. Wir verlassen jetzt mal die Worlds und springen zu unserer neuen Lieblingsrubrik, nämlich It's a Thing. Und nachdem Maxi uns in der letzten Folge das Ding mit der Atmung erklärt hat, möchte ich hier nochmal auf das Ding mit dem Slack-Push beim Deadliften eingehen. Und da das gerade zu Jesus Olivares so gut passt. Ich habe jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen was ausprobiert und ich möchte es hier mal ein bisschen manifestieren und möchte meine Beobachtungen teilen. Denn ich habe mich etwas mehr in einen aggressiveren Slack-Push gearbeitet. Also, um es mal kurz zu erklären für die Leute da draußen, die mit Slack-Push noch nicht so viel anfangen können, wir haben das hier umgewordet von Slack-Pull zu Slack-Push, weil wir den Deadlift ja eher als eine Unterkörperdrückbewegung betrachten, als eine Zugbewegung. Und dass die Mechanismen, die da stattfinden, eher schieben sind als ziehen. Und was ich jetzt vermehrt probiert und beobachtet habe, ist, dass die Leute, glaube ich, ein bisschen zu lasch ihren Slack-Push machen. Also damit meine ich, dass man, bevor man in die finale, initiale Bewegung geht, vorher nochmal versucht, die Spannung aus der Hantel oder möglichst viel Spannung auf die Hantel zu bringen, möglichst viel Spannung auf die Arme und den Oberkörper so weit weg von der Hantel zu bringen wie möglich. Ja.
Also Slack finde ich, im Deutschen heißt es ja einfach so Spiel, ne? Also das Spiel, genau, aus der Hantel ziehen, die Beweglichkeit und dasselbe halt aus dem Körper, ne? Also jetzt Arme nicht unter Spannung, indem man sie anspannt, sondern eben so lang wie möglich zieht, dass auch Schulterbewegung quasi komplett am Ende der Range of Motion ist und dann alles bombenfest ist und dann nicht erstmal sich hinwackeln muss, sobald die Hantellast halt auf den Körper wirkt.
Darum genau geht's ja, ne? Ja, genau. Und wir haben das ja vor einigen Folgen mal mit diesem statischen Slack-Pull besprochen. Mit diesem, man setzt sich erst rein und versucht dann so kontinuierlich von unten her die Spannung aufzubauen und sich da langsam reinzuschieben. Und da möchte ich jetzt einfach mal einen harten Claim dagegen machen. Ich glaube, für die meisten ist es viel, viel sinnvoller, von Anfang an da einen härteren, aggressiveren Ansatz zu fahren, weil das, was ich jetzt so beobachtet habe in letzter Zeit, auch bei meinen Trainees und bei denen ich das ausprobiert habe, ist, dass die, wenn die diesen statischen Slack machen, dass sie sich komplett erschlagen fühlen von dem Gewicht, dass sie das Gefühl haben, oh shit, das ist wirklich schwer, ne? Und dass sie dann eher dazu neigen, Position zu verlieren. Und wenn man aber den aggressiveren bedeutet, einfach mal volle Wucht den Oberkörper nach oben schieben, dass man nicht langsam versucht, die Arme und Schultern auf Spannung und ans Ende der Range of Motion zu bringen, sondern einfach von 0 auf 100 komplett nach oben die Position halten, dann die Hüfte rein wedgen und dass man dann beim Wedgen schon das Gefühl hat, dass das Gewicht eigentlich schon abhebt, dass man Pause Deadlift mehr oder weniger draus macht, dass durch den Wedge das Gewicht abhebt und schon so leicht über dem Boden ist. Das geht dann natürlich bei superschweren Gewichten nicht mehr, aber da muss man sich einfach drauf einstellen, sollte aber den Ansatz nicht verlieren. Also man sollte dann trotzdem da diese Spannung versuchen zu erzeugen und zu halten. Und ich denke, dass man dann in einer deutlich besseren Position ist, vom Boden wegzukommen, als wenn man dann nur Halbgas Slack rein oder raus arbeitet und sich dann da langsam vom Boden bringt.
Also du redest ja schon eigentlich vom initialen Vorspannung auf die Hantel bringen, bevor sich die Hüfte quasi nach vorn bewegt, ne? Oder nach unten. Ich bin der Meinung, du kannst beim Sumo halt noch viel mehr Vorspannung bringen, bevor du halt, also dieses, definieren wir es mal so, ne? Sobald die Hüfte sich irgendwie nach vorne bewegen will oder nach unten, ich würde jetzt nicht versuchen, die aktiv nach unten zu bewegen, aber es resultiert ja in der Bewegung nach unten. Dass das jetzt eher so das Wedgen ist, also ist ja auch wörtlich das Reinkeilen, dass man die Hüfte wie ein Keil zwischen, ich sag jetzt mal, Schultern und Füße schiebt. Davor passiert ja schon der Slack-Push. Und beides bringt ja Vorspannung auf die Hantel. Ich habe da immer gerade Schwierigkeiten, das konkret zu formulieren, wie man die angeht. Ein Problem, das ich sehe, ist, dass bei dieser ersten Phase, wo man erstmal wirklich nur, ohne dass die Hüfte halt nach vorne schießt, Spannung auf die Hantel bringen will, dass da eigentlich zwei Extreme passieren. Erstes Extrem, die Leute setzen sich hin. Das heißt, die hebeln sich quasi gegen die Stange, anstatt sich wegzudrücken, sieht man dann, dass ich beim Slack-Pull, ich sag jetzt einfach mal Slack-Pull, ist schwer irgendwie, man müsste noch ein anderes Wort irgendwie finden, also einfach beim Vorspannung generieren, sagen wir mal, beim Vorspannung generieren, dass sie das in der Bewegung machen, wo sie ihren Nacken hochheben und ihre Hüfte aber absenken. Also eine Zugbewegung quasi. Mhm. Das ist das eine Extrem. Problem, dadurch ist gar keine Spannung auf der Hüfte. Man hebelt quasi eigentlich nur seinen Nacken hoch. Und das Erste, was passiert ist, wenn man in den Boden drückt, was ja eben nicht passiert ist, dann halt wirklich nur ein Pull, ein Slack-Pull und kein Push, ist, dass die Hüfte wieder hochschießt, ne, und die Leute nach vorne fallen. Zweites Extrem. Es entsteht gar keine Vorspannung auf der Hantel und auf den Armen. Und die Leute strecken einfach die Beine durch und schießen ihre Hüfte nach oben. Was eigentlich immer damit resultiert, dass der vordere Fuß komplett abhebt. Also die Leute stehen auf den Hacken, lehnen sich quasi nach hinten weg und drücken einfach komplett die Beine durch.
Ja.
Und ich schwanke noch ein bisschen. Ich habe da gerade einen sehr extremen Fall. Weiß auch nicht genau, wie viel man da vom Sumo quasi übertragen kann, weil da gibt es ja auch zwei Ansätze. Einmal halt eher minimalistisch, dass man schon sehr nah an seiner Startposition ist, kurz sich halt hochdrückt und dann nur einen kleinen Wedge hat. Oder dass man bewusst nur ADL, bis man fast an der Hand mit den Händen an der Hantel ist und dann wirklich auf den Fersen quasi mehr den Slack rauspusht, Vorspannung kreiert und sich beim Reinwedgen dann erst von den hinteren Fuß auf den Mittelfuß bewegt. Dann ist man auch ein bisschen mehr gestreckt. Ich glaube aber fast im Conventional funktioniert das gar nicht so gut. Und ich habe das mal probiert. Du kriegst dadurch genau diesen Hip-Shoot rein. Das Problem ist, da du vorher gar keine Spannung hast und da du dich ausbalancierst ohne die Hantel und dann auf einmal von 0 auf 100 das ganze Gewicht in der Hand hast von der Hantel, wirft's meistens die Leute nach vorn. Also das sieht man auch, dass die, weißt du, was ich meine? Ich wollte das jemand mal vormachen und da ist mir aufgefallen, du kannst das komplett machen, ohne die Hantel eine Hand an der Hantel zu haben. Das heißt, du kannst sie so in die Nähe legen von der Hantel, dann streckst du die Beine komplett durch und dann während du dich reinwedgst, dann fährst du erst zu bei der Hantel und das funktioniert. Du kannst dann wirklich das Gewicht damit hochhebeln. Problem ist, du fällst halt ein bisschen nach vorne. Und das sieht man dann auch meistens bei den Leuten, dass die Hantel erstmal so ein bisschen nach vorne abhebt und die müssen es dann wieder nach hinten bringen, kommt dann wieder eine Zugbewegung. Und ich glaube, deswegen ist es manchmal sehr, man muss dann vielleicht auch beim Slack-Pull gar nicht so viel oder beim Slack-Push gar nicht so viel Spannung erzeugen. Aber es muss halt welche da sein und dann beim Reinkeilen, da muss man dann halt wirklich, wie du schon sagst, so viel Spannung aufbauen, dass das Gewicht fast abhebt. Weiß nicht, wie du das siehst. Hast du so eine Fälle auch schon gesehen, diese einmal zu viel, einmal zu wenig? Oder einmal Hüfte fällt nach unten oder Hüfte geht direkt alleine nur nach oben, ohne dass Vorspannung auf der Hantel
kommt? Ja, voll. Also bei meinen Heavyweights ist es unter anderem so, dass sie, also ich habe da einen, bei dem ist es ganz krass, der greift nach unten, ist dann in eigentlich einer ganz guten, würde ich sagen, Position für den Start eigentlich, ne? Da ist halt aber null Vorspannung drauf, sondern einfach nur die reine trockene Startposition betrachtet, eigentlich nicht schlecht. Mhm. Dann ist aber auch das, was du sagst, dieses Vorspannung aufbauen, nicht, ich versuche jetzt den Oberkörper einfach mal richtig aggressiv wegzuschieben oder von mir aus auch nicht aggressiv, aber dass du den Oberkörper wegschiebst, das ist dann relativ, das fällt dann hinten runter. Es kommt eher die Hüfte hoch und dann kippt der Oberkörper vorne rein, runter, oder? Ne? Und dann wird die Hüfte wirklich abgesetzt und mit dem Absetzen kommt dann erst die Spannung rein. Und das sorgt jetzt tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen für Probleme, aber das, da arbeiten wir dran. Und das andere ist auch das, was du gesagt hast, dieses Extrem von, naja, man setzt sich runter, greift einfach und es geht los. Ne? Und dass man runter, so mehr oder weniger RDL, also ein bisschen Hybrid, runter greift, Hüfte rein, zack, hoch. Bei zweiteren ist dann aber auch wirklich das Problem, dass dann wirklich ziemlich Jesus Olivares-mäßig dann man auch sehr schnell auf die Ferse shiftet und dann der Vorderfuß weg ist. Funktioniert es aber tatsächlich gerade noch ganz gut. Das heißt, da ist der Input, den ich gebe, ein bisschen entspannter, einfach weil der Lift gerade noch gut performt.
Ja, aber sehe ich auch so, wenn da kein Problem ist und erstmal praktikabel ist,
ja,
dann erstmal so machen und dann vielleicht ganz leicht in die Richtung bringen, genau, anstatt dann irgendwie alles umzuwerfen und den Progress halt zunichte zu machen.
Genau, ja, also am Ende wird die Person ja wahrscheinlich eher davon profitieren, mal 250, 260, 270 in der Hand zu haben, als machen jetzt bloß nicht mehr als 205. Aber Hauptsache, deine Technik ist perfekt. Ich glaube, da bremst man sich dann eher aus. Aber ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja, und ich habe das jetzt die letzten Sessions probiert und ich hatte wirklich das Gefühl, das ist wirklich der Main-Treiber. Also wenn man diese Aggression rein, oder daran bricht sich Bahn, ob du eine gute Session hast oder nicht. Wenn du mit dem richtigen Mindset ins Training gehst und die Hantel so ein bisschen aggressiver behandeln kannst und dann nicht so Angst und so Überrespekt vor hast.
Der Hantel zeigen wir, der Boss ist so quasi, ne?
Genau, ja, dass du da einfach mit dem nötigen Selbstbewusstsein hingehst und das umsetzt und da auch aggressiv bist. Und ich denke, das kann für viele vielleicht auch mit etwas schlechteren Hebeln ein guter Treiber für gute Sessions sein. Ne?
Da bist du ja auf jeden Fall auch so. Ja, da zählst du ja auch mit rein,
ich,
ne?
Dass
ja
du dabei, dann
dich mit in aggressiven Intent in Position bringen musst. Aber ich finde auch, das mit diesem Selbstbewusstsein trifft es noch ein bisschen besser und auch richtig mit Power, was nicht heißen soll mit Schwung einfach nur. Weil das große Problem, sehe ich, bei einem aggressiven Slack-Pull ist, dass die Leute einfach rein crashen und komplett die Position verlieren. Mhm. Und man sollte es so aussehen lassen, als würde das Gewicht leicht sein. So, ne? Das ist ja so, das. Ja. Und man sollte es so behandeln, als wäre es ein leichtes Gewicht oder dass es sich so anfühlt wie ein leichtes Gewicht. Und dafür ja aggressiv Vorspannung ziehen, aber da oder drücken und da aber halt die Körperspannung halten und dann reinkeilen, ja.
Ja. Wobei man halt, wenn es schwer wird, auch damit umgehen muss, dass es dann halt auch schwer ist, ne? Und dass dann das Gewicht nicht direkt vom Boden kommt, wenn man anfängt, die Vorspannung aufzubauen und sich reinzuwedgen. Ja. Da muss man sich halt drauf einstellen.
War das bei 300 mit dem Halten? Stellung halten! Aber so ähnlich ist es, du darfst halt nicht nachgeben.
Das ist doch Herr
der Ringe. Ja.
Ich glaube.
Ja, kann auch sein bei dem Tor, ne? Bei dem Tor, wo die da rein. Ja. Aber im Prinzip ist es so, ne? Du darfst halt nicht nachgeben und musst halt so tun, als würde das Gewicht dich nicht beeinflussen. Aber gleichzeitig auch finde ich es wichtig, nicht gegen das Gewicht stumpf anzukämpfen, sondern sich zeigen lassen. Also ich sag immer, lass dir vom Gewicht zeigen, wo du hin musst. So. Versuch nicht, das irgendwo hinzuziehen, sondern arbeite halt mit dem Gewicht. Und zwei Sachen, die ich noch beobachte, und dich auch mal deine Meinung, wenn wir schon im Thema drin sind, zu tief. Die erste Sache ist meiner Meinung nach, wo man überprüfen kann, ob ich meinen Slack-Pull richtig mache, verschiebt sich der Schwerpunkt auf deinem Fuß. Das heißt, stehst du vorher mittig und dann auf einmal stehst du nur auf der Ferse und deine Zehen heben ab. Und was damit einhergehend ist, bleibt dein Oberkörperwinkel gleich zum Boden. Anders formuliert, wenn du dich wegdrückst vom Boden, steigen deine Hüfte und dein Nackenbereich im selben Verhältnis an oder steigt nur die Hüfte an oder steigt nur der Nacken an und die Hüfte sinkt. Das wäre meiner Meinung nach ein Zeichen für, dass das Leg Pull nicht gut funktioniert, weil dann zieht man sich irgendwie eher rein oder streckt halt nur die Beine durch. Und die zweite Sache beim Wedge, und das finde ich super interessant, vor allen Dingen auch beim Sumo sehe ich das jetzt sehr, sehr oft, dass die Leute denken, reinkeilen ist eine andere Bewegung, als sich vom Boden wegdrücken. Und ich bin der Meinung, dass das Reinwedgen genau dasselbe ist, wie ich heb die Hantel hoch. Also es sollte dieselbe, ich drücke in den Boden rein und dadurch keilt sich eigentlich deine Hüfte dahin, wo sie hin muss. Und die geht dann nur nicht weiter nach vorn, weil dann auf einmal das Hantelgewicht wirkt. Mhm. Und dann ist einfach das die direkte Fortsetzung, dass das Gewicht dann, oder dass du so lange kämpfst, bis das Gewicht abhebt und dann hebt das Gewicht ab. Also mein Claim ist, das Reinkeilen ist eigentlich, du machst da genau dasselbe wie beim Hochheben.
Ja. Also ja, du, das ist, da würde ich zustimmen.
Du hebst dich hoch, dann drückt dich die Hantel halt in deine Position und dann hebt die Hantel ab. Ja. So sollte man dann, glaube ich, da rangehen. Und ich glaube, viele Leute vertauschen da manchmal die Schritte oder gehen da mental anders rein. So, ich muss jetzt meine Hüfte erstmal reinsetzen und dann drücke ich in den Boden. Also nee, du drückst dich hoch. Dadurch wird deine Hüfte in Position gedrückt, weil das einfach der Weg auf Least Resistance ist, bis die halt in Position ist. Und ich glaube, was einfach passiert ist, wenn du halt übergelehnt dastehst, dann kann halt deine Hüfte noch nicht optimal arbeiten. Du drückst halt mit den Quads und mit der Hüfte. Dadurch kommt deine Hüfte in Position, bis irgendwann eine Position erreicht ist, wo du A, balanciert bist, B, deine Quads und dein Glut so viel aufbringen im Verhältnis, wie stark sie auch sind, also in der optimalen Position sind, und dann hebt halt das Gewicht ab. Und vorher wird halt einfach, genau wie beim Squat, ne, da fällst du erstmal nach vorne über, wenn du jetzt zu aufrecht bist. Und so ähnlich ist es da, man ist dann halt zu übergelehnt. Das heißt, die Hantel zieht einen in Position automatisch, wenn man einfach in den Boden drückt. Und dann, wenn du in Position bist, drückst du halt einfach weiter und buff, die Hantel hebt ab. Ja. Das heißt, es sollte dieselbe Bewegung sein, meiner Meinung nach, oder dieselbe Intent.
Ja, also das, was du gerade gesagt hast mit direkte Fortsetzung, finde ich, trifft es ganz gut. Also es ist kein losgelöster Prozess irgendwie. Also es ist nicht, ich mache jetzt Slack Push, dann mache ich Wedge, dann fange ich an zu heben, sondern das ist alles heben.
Ja, so. Also ich glaube schon, den Slack rausdrücken, das ist schon was Gesondertes, dass man erstmal halt Vorspannung aufbaut, aber der Rest danach, also das Reinkeilen und Hochheben, das ist quasi derselbe in. Das passiert einfach
nur. Die gleiche Bewegungsrichtung ist es auf jeden Fall.
Geht dann ineinander über, genau.
Ja. Genau. Ja, aber auch deshalb würde ich trotzdem sagen, den Slack Push nicht zu krass davon trennen, auch wenn die Bewegungsrichtung erstmal eine andere ist. Also man drückt ja wahrscheinlich im Regelfall die Hüfte ein bisschen nach schräg hinten oben und versucht dann dadurch eine parallel oder gleichzeitig simultan ein Aufrichten oder ein Wegdrücken des Oberkörpers zu forcieren, aber das sollte man dann nicht so trennen, weil dann hat man auch wieder die Gefahr, dass, jetzt habe ich Slack gepusht und jetzt fange ich an zu wedgen, dass dann halt die Spannung rausgeht. Also das sind alles Prozesse, die Teil eines großen Ganzen sind und die immer ineinander übergehen müssen. Deshalb sollte man sich erstens nicht so viel Zeit da lassen, das predige ich ja auch schon sehr lange.
Wo genau? Während man schon den Slack gezogen hat, oder wie?
Also erstens überhaupt unten an der Hantel. Zweitens dann auch, wenn der Slack oder also die Hüfte dann schon so ein bisschen hochgekommen ist, dass man da nicht zu lange verweilt, weil man dann ich kenne Leute, ungelogen, die atmen dann halt nochmal. Also die kommen dann mit der Hüfte hoch. Während der
Slack gezogen ist.
Genau, gehen mit der Hüfte hoch, fangen an einzuatmen und dann fangen sie an, sich rein zu wedgen. Und das zeigt mir halt immer, dass dieses Verständnis für den Prozess, für die Übergangssituation noch nicht so richtig da ist und dass man da wahrscheinlich noch ein bisschen dran arbeiten sollte.
Ich glaube, am Anfang kann man es langsam machen, aber du kannst halt zwischendurch nicht nochmal bracen, weil dann hast du es zu wenig gemacht.
Ja.
Ich weiß noch, da haben die sich mal unterhalten, ich glaube, David Woolston hat immer was dazu gesagt, Mike Toshira auch, dass du eigentlich, also die sagen auch, du kannst eigentlich nicht zu viel Slack ziehen. Und die haben es auch irgendwie mal gemessen, wie viel die nur durch Slack-Pull anheben, also ohne, dass sie sich danach rein, und die meinen halt, du musst bis zu 200 Kilo Slack ziehen, wenn es dann halt richtig schwer wird. Und also kannst du auch so, ne? Und das heißt halt schon, ja, bei leichten Gewichten solltest du halt versuchen, dass die Hantel, dass die nur noch 10 Kilo am Boden halten und die schon kurz vorm Abheben ist, wenn du fertig bist mit dem Reinkeilen. Und entsprechend musst du halt vorher auch Slack rausziehen, weil sonst kommst du da nicht rein in diese Position. Es ist nicht leicht, ne? Muss man schon geben. Glaubst du, dass so erstmal dieses Reinwetschen und mit dem Slackpull davor, dass man so einen statischen als Alternative erstmal gut am Anfang ist? Ich überlege nämlich manchmal, ob man so absoluten Anfängern, was heißt absoluten Anfänger, wenn du merkst, okay, die Technik ist echt oft und wir müssen das mal erstmal aufbauen, ne? Vielleicht gar kein Verständnis für Slackpull, dass man erstmal den Leuten wirklich beibringen sollte, einen statischen Start zu machen, langsam Spannung aufzubauen und dann sich hochzudrücken. Vor allen Dingen, wenn man den Leuten erstmal Push beibringen will, finde ich es halt krass. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel jemanden neuen drin, Paul, Grüße gehen raus.
Shoutout Paul.
Super starker Boy. Wir bringen jetzt gerade mal ein bisschen Struktur rein und es ist schon insane, wie die ersten Wochen abgehen. Also wenn da mal ein strukturiertes Programming ist, also den sehe ich auch, dass er, ja, er kommt halt aus einer, der kann gerade gar nicht benchen wegen einer Schulterverletzung. Wo er gerade erfolgreich seine Rehab abschließt und der hat auch mal 160 oder so gedrückt, also hier 105er, 110 Kilo oder so. Und da sehe ich, den habe ich in so eine krasse Position gedrückt, der drückt jetzt echt 40 Grad in einen anderen Winkel dadurch. Ja. Und da bin ich richtig hype, wenn der jetzt wieder drücken kann. Und also er hat halt vorher gar kein Armtraining und so gemacht, das heißt Schulter war da halt wahrscheinlich vorbelastet. Was ich nur sagen will, der hat super viel Potenzial, bin ich sehr, sehr gespannt. Und was ich aber gesehen habe, er hat halt gar keinen Push in, also er hat keinen Hinge, ne? Er zieht halt alles, er macht halt einfach eine Back-Extension. Und da war die Frage, den habe ich erstmal gesagt, also gesehen, wie er überhaupt nicht versucht, die Hüfte hochzubringen beim Slack-Push und dann sich reinzuwetschen, sondern er hat erstmal dieses, er hat auch zum Beispiel den Latt halt angespannt so, und dann versucht, die Hantel in sich reinzuziehen und das war sein Slackpull. Der hat literally mit dem Latt die Hantel rangezogen und dann sich hochgedrückt. Und ich habe gesagt, ja, das klappt jetzt vielleicht mit 220, aber mit 320 wird's schwierig. Und dadurch habe ich ihm ja erstmal gesagt, ne, drück die Hantel weg, drück dich mal, stell dir vor, deine Arme sind Gummiseile, du willst sie auf Spannung bringen und drückst dich mit deinem Nacken durch die Arme durch. Und auch so Sachen wie, du willst nicht die Hantel hochheben, du willst einfach nur aufstehen und dabei die Hantel festhalten. So, weißt du? Ja. Und dann hast du auch gesehen, wie er das gut macht. Sich erstmal so wirklich wie Alba Bostrim zum Beispiel macht es ja auch so, ne? Die hält die Hantel fest und dann wie, als würde sie sich aus einem engen Anzug oben raus versuchen zu drücken, drückt sie sich zwischen ihren Schultern erstmal durch, um halt diese Spannung um die Arme lang zu ziehen. Und das hat er auch so gemacht. Und da habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, bevor wir hier was mit Hipshoot und reinwetschen und beim Slackpull in einer anderen Position sind, als in der Position, in der wir gleich starten, lass uns erstmal so anfangen. Ich glaube, das ist besser, damit du erstmal ein Gefühl kriegst für Vorspannung, wie fühlt sich's an, im Schwerpunkt zu sein. Und ich stimme dir aber 100% zu. Das fühlt sich dann immer sau, sau schwer an. Deswegen machen wir ja auch diesen Hipshoot und das wird auch irgendwann kommen. Aber ich dachte so, am Anfang ist es vielleicht erstmal eine gute Maßnahme zu sagen, hier wollen wir hin und das ist dann so der Punkt, den wir erreichen wollen. Nur halt mit Schwung, wollen wir in diese Position kommen.
Ja, ich meine, wir sprechen ja beim Deadlift, also du hast mir eine Frage gestellt, würde sagen, ja, kann man durchaus so machen. Wir sprechen ja beim Deadlift auch von extrem viel präzisen Arbeiten, von Timing und sowas, was eine große Rolle spielt, um einen erfolgreichen Lift hinzulegen. Und dass da auch der Foot Pressure, wir haben es ja gerade schon bei Jesus und Co. versucht zu erörtern, dass man da versucht, auch auf dem Mittelfuß zu bleiben. Und beziehungsweise, wenn man einen Shift hat, den von der Ferse auf den Mittelfuß / Vorderfuß zu bringen. Und das ist schwer. Also das gut zu timen und mit guter Präzision auszuführen, erfordert einfach extrem viel Übung. Und die muss man sich nehmen. Und ich denke, wenn diese Fähigkeit noch nicht so richtig vorhanden ist, kann man das auch durchaus einfach mit so solchen Methoden, wie du es gerade beschrieben hast, ganz gut lernen und schulen. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, die Person hat jetzt einfach ein gutes Gefühl dafür, wie muss ich meinen Fuß belasten, was soll meine Hüfte machen, also wo ist die Position, in die meine Hüfte soll, wo soll mein Nacken hin, was bedeutet das, meinen Nacken durch die Schulterblätter durchzuschieben. Wenn das alles irgendwie inhärent ist, wenn das gegeben ist, dann kann man einfach so Methoden wählen wie ja, Hip-Pump und einen aggressiven Wedge und so. Und dann überträgt sich das, denke ich, auch ganz gut. Ja, da bin ich deiner Meinung, ja.
Ich überlege gerade auch aus der Diskussion, ich tendiere jetzt ja öfter dazu, auch bei Heavyweights vor allen Dingen die zweite Session wegzunehmen oder einfach die ADLs an die zweite Session zu schieben als Secondary Day. Ob es nicht sogar bei Leuten, die jetzt vielleicht auch gerade in der schulen die Technik um oder sowieso detrain, das heißt, wir fangen mit leichten Gewichten an, ob es da nicht doch umso mehr Sinn machen würde, wirklich so einen super leichten Secondary Day im Heben reinzunehmen, einfach um den Leuten wirklich mit leichten Gewicht nochmal mehr Übung zu ermöglichen.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man so ein neues Konzept lernt und einmal pro Woche, also von ich sag jetzt mal wie Bank, von dreimal auf viermal springen ist eine Sache, aber von einmal auf zweimal springen ist halt deutlich größerer Impact, vor allen Dingen so vom Gefühl her, ich kann das üben, halt das Movement. Wenn du das halt nur einmal pro Woche üben kannst, halt wirklich ein bisschen wenig. Ist natürlich meistens dann auch zeitlich ein bisschen reguliert und man muss halt aufpassen, dass man die Leute nicht ermüdet und auch Platz dann für andere Accessories hat. Aber überlege ich gerade, ob das nicht echt ein guter Weg ist, doch mal wieder mehr zweite Sessions reinzunehmen und die dann aber wirklich super easy Technik-Session zu lassen.
Ja, auch
wenn es nur zwei Sätze sind oder einer. Sieht man jetzt ja auch öfter mal, dass die Leute wirklich nur einen Satz machen oder so.
Ja, voll. Ich habe mich da auch viel inspirieren lassen von deiner Planung, was die Bachelor's Deadlifts angeht und bin jetzt auch dabei, hinzutendieren zu bei den Heavyweights einfach noch eine, oder Convi Heavyweights, noch eine Bachelor's Session oder Tempo Session oder sowas reinzunehmen, die halt super leicht ist, die möglichst nicht ermüdet, statt da irgendwie noch viel mit Pause-Deadlifts zu arbeiten oder viel mit Tempotonie-Deadlifts zu arbeiten, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, also in der Theorie finde ich, sind das
vor
super
bei
Übungen.
Vor allem bei Convi, ne?
Vor allem bei Convi. In der Theorie sind das super Übungen. Hatte aber immer das Gefühl, dass das so für den Praktiker, also für den Menschen, der das jetzt durchführt, immer zu perzeptiven Schwierigkeiten führt. Nämlich, dass du, wie wir es jetzt auch beim Slack-Push und Wedge hatten, dass die Bewegungsteile voneinander getrennt werden. Nämlich, ich komme jetzt vom Boden, dann mache ich eine Pause und dann mache ich eine neue Bewegung. Dass dann so Sachen passieren wie in einem normalen, regulären Deadlift, Comp-Deadlift, gehe ich runter an die Hantel, gehe in einer Motion nach oben. Ja, mein Kopf bleibt in Position, mein Rücken bleibt in Position, meine Hüfte macht nichts anderes. So, das geht in einer Motion hoch. Sobald ich Tempotonie oder Pause-Deadlifts hatte, ist es dann immer irgendwie dazu gekommen, dass ab diesem Turning Point, ne, Tempotonie wäre dann ungefähr am Knie, Pause wäre dann so ein bisschen über dem Boden, dass dann alles anders gemacht wird. Dann wird der Kopf zurückgeworfen.
Ja, aus der Pause raus wird dann nochmal rausgezogen, ja.
Genau.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau. Und das sehe ich dann so ein bisschen als, also bringt uns ja dann Worst auf, weil wir können Pause-Deadlifts relativ schwer beladen, aber die sind dann von der Bewegung her ganz anders als der Comp-Deadlift. Warum sollte ich die dann noch machen? Also die bringen mir nur Ermüdung und keinen Übertrag. Und dann würde ich eher dazu tendieren, halt einfach Beltless zu machen und die möglichst leicht. Konserviere damit einfach regenerative Ressourcen und schaffe mehr Übertrag auf den Comp-Deadlift.
Das habe ich auch von dir jetzt so ein bisschen übernommen durch dieses leichte Ablegen Deadlifts, dass ich dann auch immer sehe, okay, ja klar, du machst die aber auch super leicht dann, ne? Und dieses nochmal, vor allen Dingen, wenn Leute, also wir reden jetzt erstmal primär über Convi, glaube ich. Ich finde, beim Sumo kann man das nochmal anders sehen.
Ja.
Da sehe ich riesen Utilities in Pause-Deadlifts und das höre ich ja nicht nur von Profis, sondern höre das auch von meinen eigenen Leuten, habe das auch selber so empfunden. Wenn ich die mal nicht drin habe, die Pause-Deadlifts, merke ich, wie der Deadlift schlechter wird und die zeigen einem erstmal, wie gut man im Schwerpunkt sein kann und dann auch sollte. Klar, bei Conventional natürlich auch, aber da ist es halt noch schwerer, tief zu pausieren, weil du halt dann wirklich alles stabilisieren musst und halt viel mehr in der Vorlage bist. Plus, selbst wenn du es schaffst, ist es halt einfach todesermüdend generell. Mhm. Und bei Convi ist einfach Ermüdung halt eine krasse Sache, ne? Dann, ich meine, das musste ich halt auch realisieren oder beziehungsweise ich habe es schon oft gemerkt und dann hat Powerlifting Now nochmal ein Video genau über dieses Thema rausgebracht, dass sie es halt auch so entdeckt haben. Deswegen finde ich die Seite so geil. Wenn ich manchmal so eine Vermutung habe und dachte, aber das darf man doch nicht so machen. So ist das doch nicht. Und dann auf einmal kommen die mit einem Video raus und sagen, hey, wir haben das beobachtet und an 30 Leuten getestet und halt mit drei Top-Coaches darüber gequatscht. Und das ist unsere Meinung. Zum Beispiel, dass man auch mal vorm Squat deadliften kann oder dass der Deadlift weniger ermüdend ist. Und ich gucke mir das an und sage so, oh, geil, danke. Endlich sagt's mal jemand, weil ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl, Und es macht ja auch total Sinn, wenn du einen Sumo-Deadlift hast, wo du viel aufrechter startest und weniger ROM hast als bei einem Squat, ist es halt logisch, dass es wahrscheinlich weniger ermüdend ist. Andersrum beim Convi hast du halt meistens immer, bei dir haben wir ja gemerkt, das ist nicht der Fall, aber hast du ja oft mehr Vorlage und dadurch auch halt mehr Ermüdung und mehr Weg. Deswegen glaube ich, da macht es wirklich Sinn, die zweite Sessions leichter zu gestalten und ja, wie du sagst, dass man sich da nicht in den Fuß schießt mit solchen Variationen. Ja, aber ja, das habe ich bei dir dann auch abgeguckt, die wirklich einfach leicht zu machen und sagen, ey, das ist eine Technikeinheit, hier geht es nicht darum, ja, Stimulus zu kreieren, sondern nur technischen und Übungen halt.
Ja, da Blick zu Brandon Petrie, da haben wir den Plan auch sehr intensiv durchgearbeitet. Da war das ja genau das Thema, ne? Wenn ich mich recht erinnere, dass er, ja, dass er so irgendwie richtig Probleme hatte, in den Beugegroove zu kommen oder dass er sich in seiner Prime Squat Session total beschissen und ermüdet gefühlt hat irgendwie.
Er brauchte immer ganz viele Warm-Up-Sitze, bis er sich dann drin gefühlt hat und ja, er meinte so, ja, bei Deadlift, da ist er ja berühmt dafür geworden, dass er eigentlich nur so, er hebt dann 360 und macht halt 2 Warm-Ups oder so. Das ist halt crazy.
Madness, Alter. Madness.
Und sagt, er ist halt sofort drin so, ne, und dann haben die halt auch gecheckt, okay, da hat er auch weniger Ermüdung, weil er einfach aufrecht, deutlich aufrechter ist, beziehungsweise vom Feeling her halt, ne, dass das halt deutlich einfacher geht, er sofort drin ist und deswegen haben die das geswitcht, dass er jetzt vorm Squatten immer hebt, also von den Tagesreihenfolgen, und das hat wohl sogar seinem Squat geholfen, weil er sich dadurch ein bisschen aufgewärmter gefühlt hat, und die größte Ermüdung halt nach dem Squat kam. Das hat sich ja nochmal negativ den Deadlift ausgewirkt, dann haben die es geswitcht und dann hat es sogar sich ergänzt, anstatt sich zu,
genau.
Was ist das Gegenteil von der Symbiose?
Antibiose, ja.
Schreibt es in die Kommentare. Aber genau, anstatt dass sie sich gegenseitig behindern, haben die sich gegenseitig geholfen.
Witzig. Tatsächlich Antibiose.
Falk, einfach der Lateiner wieder hier.
Ich hab's gerade gegoogelt. Dann muss es stimmen. Ich habe noch eine Frage an dich, weil wir im Nachgang zu unserer Research am vergangenen Mittwoch, hast du mir eine Frage gestellt zu Bench Intensity Frequency. Und meintest dann etwas in die Richtung, dass du davon jetzt so ein bisschen weg bist, die ganze Zeit schwer zu ballern. Also wir haben da konkret über relativ leichte Frauen gesprochen, glaube ich. Dass du da ein bisschen weg bist.
Ich weiß nicht, ob wir uns da falsch verstanden haben. Es ging nicht um die Frequenz, es ging eher, wie schwer die ihre Singles machen
pushen müssen.
Also
ne?
Ja, Topsätzen, wir reden jetzt mal von Singles, weil ich glaube, das ist unser Standard-Go-To.
Ja.
Oder wir können ja auch
Bank Topsätze auf jeden sagen, Fall,
ne? Genau.
Aber ja.
Dass wir halt mehr Topsätze haben pro Woche, ne? Mhm. Auch mitunter an den, ich sag jetzt mal, leichten Tagen, die nicht primary sind, gern mit Topsätzen arbeiten. Je nach Athlet, ich habe auch welche, wo es nicht so ist. Aber vor allem die von Intensität als Priming profitieren, ist es dann nicht unüblich, dass die zum Beispiel auch ein Tempo-Single haben an einem Tag oder ein Pause-Single oder so. Meine Beobachtung war, und das betrifft dann auch eher die Primary Days, dass ich gesehen habe, ich habe die zwar drin, diese Practices, aber bin dazu übergegangen, dass ich die gar nicht mehr so sehr pushen muss, wie sie vielleicht auch regenerieren könnten. Heißt, trotzdem natürlich schwer. Also wenn wir bei Frauen Bench-Singles, also vor allen Dingen leichte Frauen, dann fange ich halt den Block nicht über 3 Reps in Reserve an, ne, bei den Singles. Aber es hat dann auch schon Fälle gegeben, wo ich dann Sachen vorgebe und dann fangen wir halt mit 2,5 bis 2 an. Die starten direkt als 2 Reps in Reserve. Nächste Woche ist dann 1,5 Reps in Reserve. Dann hatte ich mitunter längere Blöcke und wo willst du denn dann hingehen, ne? Dann haben die ab Woche 3 alles mit 1,5 oder 1 Rep in Reserve halt gedrückt. Zumindest auf dem Papier, was dann manchmal sogar aber auch schwerer aussah. Und ich dachte mir, die können das vielleicht auch regenerieren. Passt ja, die können es halt wirklich regenerieren. Aber ich bin der Meinung, es hat gar nicht so einen Vorteil gebracht, diese Singles dann noch schwerer zu pushen. Habe auch verwechselt, dass die nicht so richtig in Fahrt kommen, habe ich gedacht, naja, vielleicht müssen wir die noch mehr pushen. Also sie können es ja regenerieren, vielleicht brauchen die auch wirklich diese schweren Singles dauernd. Und das hat aber nicht so viel gebracht. Ich habe letztendlich dann festgestellt, die brauchen einfach eine Weile, ein paar Wochen, um halt wirklich Peakleistung zu bringen. Mhm. Und dann der zweite Schritt war festzustellen, dass diese nötige Intensität dafür gar nicht so hoch sein muss. Klar, die brauchen frequent Singles, aber die müssen jetzt nicht so jedes Mal nah am Max sein, sage ich mal. Die besten Blöcke waren eigentlich die, wo wir zu leicht die ganze Zeit eingestiegen sind und oder irgendwie aus einer Pause wieder kamen und dann halt einfach am Ende höhere Sprünge gemacht haben. Also das war dann so, hey, es ist zu leicht, und dann haben wir aber langsam erhöht. Es war jede Woche eigentlich zu leicht für die Leute. Die meinten so, hey, ich hätte auch mehr machen können. Und dann in der letzten Woche habe ich gesagt, ey, das lief jetzt so gut, guck halt, wie du dich fühlst. Und dann haben die auch einmal einen größeren Sprung, also für Frauen jetzt größeren Sprung, es war keine 15-Kilo-Sprung, aber dann halt nicht so 2,5-Kilo-Sprung, sondern halt auch mal 7,5-Kilo- oder 5-Kilo-Sprung gemacht. Und das lief gut. Also ich tendiere jetzt dazu, die nicht zu schwer zu machen. Naja, was heißt nicht so schwer, sondern trotzdem schwer, aber nicht ans Max zu pushen. Jetzt habe ich dir gequatscht. Erzähl, wie du es machst.
Naja, ich habe ja dann auf deine, das war jetzt nicht so detailliert ausgeführt in unserem Austausch da, habe ich dann drauf geantwortet mit diesem Nö, immer voll aufs Maul. Aber so im Wesentlichen stimme ich dir dazu. Also versuch den Blockanfang nicht schon komplett auf die Schnauze zu machen, sondern da. Also das soll ja schon alles ein bisschen getaktet sein. Ne? Das heißt, wir haben dann schon Primary-Tage. Das können auch gern mal 2, es können auch 3 sein in der Woche. Gerade bei relativ leichten Frauen ist es, ja, die vertragen das eigentlich ganz gut. Dass man das dann so einhält und versucht zu pushen über den Block, ist ja, glaube ich, logisch. Nur in welchem Ausmaß ist dann die Frage. Und da würde ich dann aber auch sagen, muss man sich überlegen, ich versuche dann immer erstmal irgendwie rauszufinden, welcher Tag läuft denn gut. Und den Tag versuche ich dann auch ordentlich anzuschieben. Das heißt, so die ersten 1-2 Wochen geht alles so ein bisschen simultan hoch. Und dann kann man ja so an Videos, Barspeed, Reps in Reserve und so, kann man dann ungefähr einschätzen, welcher Tag jetzt am besten mitperformt. Und dann sagt man, okay, den picke ich mir raus, und den hoffentlich ist der am Wochenende meistens. Ist das auch irgendwie so. Und den versuche ich dann so ein bisschen mehr anzuschieben als die anderen, und die anderen können dann so ein bisschen wie eine Art Primer-Session wirken, einfach, dass man die Intensität reinbekommt, aber ohne, dass man da hart übertreiben muss. Ja, und dann begünstigt sich das mit solchen Sachen wie Tempo, Larsen, was weiß ich, irgendwas, was man dann als Primer nehmen kann oder Recovery nehmen kann, und die übertragen das dann einfach nur noch. Also sind dann so ein bisschen Transmitter zwischen den Prime-Bench-Sessions. Also so kann das dann unter Umständen funktionieren. Aber da, wie du schon sagst, ne, da muss man nicht Woche 1 schon mit 99% reingehen und dann 99,2, 99,5, 99,7 und dann 100.
Ja.
Sondern kann dann auch gern mal so zwischen 90, 95 reinstarten. Na, dann ist es halt einfach mal ein bisschen zu leicht. Das ist aber auch okay. Und die Sprünge dann wählen, ja.
Genau, das ist so der Unterschied. Also wir reden jetzt hier über eine halbe Rep and Reserve bis eine Rep and Reserve. Leicht das. Es ist ja trotzdem immer noch schwer. Also, ja, 3 Reps and Reserve ist vielleicht die erste Woche, und dann halt wird es schwerer auf jeden Fall. Aber genau, dass man nicht bei 95, ich weiß nicht, ob dann so der, ich glaube, man verwechselt oft, ja, ich brauche diese schwere Exposure, damit ich mich gut fühle. Dass es manchmal einfach nur ist, ich brauche mehr Exposure und ich brauche mehr Zeit einfach, um mich gut zu fühlen. Man verwechselt das manchmal so ein bisschen. Und eine Sache, die mir halt oft auffällt bei, ich will jetzt sagen primär bei Lightweights, also bei sehr, sehr leichten Athleten, oft dann auch Frauen, aber ich sehe das mitunter auch manchmal bei anderen Leuten, dass die sagen, die sind gut erholt von der letzten Session und dann irgendwie trotzdem nicht so richtig Leistung bringen oder ein bisschen reinscheißen. Sorry. Und ich glaube, also okay, manchmal verwechseln oder manchmal bemerken die Leute das nicht, dass die so von den letzten 3 Wochen ermüdet sind. Die konnten sich von der letzten Session gut erholen, von der letzten Bank-Session, und sind nicht mehr, haben keinen Muskelkater mehr. Aber wahrscheinlich ist so eine, ich sag jetzt mal, systematische oder generelle Fatigue, die so durch die letzten paar Wochen kommt, die halt so mitschwingt, aber die deswegen auch nicht so auffällt. Also die fühlen sich nicht super fresh, aber die fühlen sich halt normal und merken aber nicht, dass es halt eine Ermüdung ist, weil die halt seit 3 Wochen schon alle Sätze super nah am Limit pushen. So. Mhm. Oder die könnten sich halt frischer fühlen und könnten vielleicht dadurch auch trotzdem dieselbe leistungssteigernde, primende Wirkung der Wochen erfahren, indem man es einfach vielleicht nicht ganz so hart pusht in den ersten Wochen. Also das ist so mein Feeling, dass man, dass sie zwar sagen, die fühlen sich voll fit und nee, alles super und hat aber nur irgendwie keine Power. Das ist dann meistens, dass das nicht auffällt, dass einen die Gesamtheit der letzten 2-3 Wochen vielleicht doch ein bisschen vertiegt haben oder ein bisschen mehr, als sie halt eigentlich müssten.
Ja, das reiht sich ja dann auch so ein bisschen in den Deadlift Squat-Approach ein, vielleicht nicht in dem Ausmaß, prozentual, aber so von der Idee,
dass man... kleineren Maß, ja.
Genau, dass man, also ne, der Maßstab ist halt einfach wirklich ein bisschen geringer, weil aber auch die Gewichte nicht so hoch sind, die man da bewegt. Dass man da wirklich den Einstieg viel, viel leichter wählt. Und ich habe mir das auch jetzt über die letzten Monate, seit wir die Research machen, habe ich mir das auch schwer angeeignet, jetzt Stück für Stück bei allen einzuführen, dass wir da eine unterfordernde, wie du es so schön sagst, Woche 1 machen und da dann einfach ein viel, viel besseres Einstiegsgefühl haben. Ne?
Ja, und bei manchen sind halt 92,5% Bench als Single unterfordernd. Und dann ist es aber genau das, und das muss man halt sagen, in Relation zu der Person. Ne? Aber ja, würde ich zustimmen, ne? Dass ich das bei leichten Athleten sieht das dann natürlich ein bisschen anders aus, bei Heavyweights, da ist es vielleicht noch extremer. Aber dieses Prinzip, wir wollen nicht jede Woche so viel Stimulus wie möglich einführen, sondern den Stimulus, mit dem er Fortschritt macht und in der letzten Woche die beste Leistung bringt. Und da soll dann wirklich eine Peak-Performance sein. Und da wäre mal meine Frage, wir hatten ja schon über das Thema geredet, du denkst ja auch gerade über Blocklängen viel nach, ne? Wie bestimme ich die Blocklänge?
Ja.
Und ich bin der Meinung, du hast ja auch überlegt, ob man mal hier und da vielleicht eine Woche länger macht. Ich bin gerade genau der anderen Überlegung und ich merke auch gerade, das macht halt einfach Sinn durch diesen Approach. Wenn wir nicht den Block so lang wie möglich, wenn wir versuchen, jede Woche maximal einen maximalen Stimulus zu generieren, so dass wir aber nächste Woche auch noch Stimulus bringen können, ne? Dann macht es natürlich Sinn, den Block so lang wie möglich, wie es möglich ist, zu gestalten, ne? Wie es sinnig ist, weil desto länger wir halt das konstant oben halten können, desto mehr Stimulus generieren wir theoretisch auf dem Papier. Wenn wir aber eher der These nachgehen, eigentlich zählt es nur, eine Peak-Performance im Block zu machen und die anderen sind vorbereitend und wenn die in der nächsten Woche mehr machen können, dann war es ja genug Stimulus, dann war es ja eine ausreichende Dosis. Dann bietet es sich natürlich mehr an, eher kürzere Blöcke zu fahren, ne? Weil wir dann öfter eher diesen Peak-Stimulus abholen können, vielleicht auch nicht mehr Predictability, also da macht auch natürlich für die Trainingsplanung halt kürzere Blöcke sind halt viel flexibler.
Ja.
Ändert sich vielleicht auch gerade deswegen so ein bisschen mein Approach. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir, weiß nicht, ob sich das jetzt ändert in dem Sinne. Wir hatten ja vor Ewigkeiten auch mit Hendrik in der Folge mal dieses, wir können einfach variable Blocklängen machen und schauen einfach mal, wie lange wir die Person einfach pushen können, bis halt nichts mehr geht. Oder bis wir so eine Ziel-RPI erreicht haben. Und das halt in kontinuierlichen Sprüngen. Und davon bin ich jetzt komplett weg. Also, das...
Ja.
Also ich versuche die Blöcke standardmäßig schon irgendwie auf 4 Wochen zu begrenzen. Da sind die ersten 2 Wochen auf jeden Fall wirklich eingrooven. Die 3. Woche ist so ein bisschen vorbereitend für die 4 und die 4 ist dann Knallgas. So. Nicht immer RPI 10, aber schon so eine gewisse Peak-Performance, die sich dann im besten Fall auch entsprechend einer RPI, die für den Block dann bestimmt ist, ungefähr bewegt oder ein festes Gewicht, was ich bewegen soll, da aber auch mit reinfällt. Und ich habe jetzt aber festgestellt, und der These muss ich noch nachgehen, da bin ich noch nicht ganz drin und voll überzeugt, aber dass man halt gegebenenfalls, wie du schon gesagt hast, ne, mal vor ein paar Wochen, dass es einfach so Slow-Cooker gibt, die gar nicht unbedingt, weil sie irgendwie zu lasch trainieren oder zu weicheimäßig in so eine Woche 1 reingehen, dann wirklich ein bisschen Zeit brauchen, um warm zu werden, sondern wirklich, die gehen in die Woche 1, Gewicht bewegt sich, egal wie leicht es ist, beschissen. Woche 2, minimal mehr Gewicht bewegt sich immer noch nicht so gut. Woche 3 merkst du dann, okay, hier kommt jetzt irgendwie was an, irgendwie passiert was, Gewicht bewegt sich trotz kleinem Increase schon wieder besser. Woche 4 übernimmt dann quasi die Rolle von Woche 3 in dem ursprünglichen Block und da siehst du, okay, jetzt kommen wir an, jetzt nimmt das hier richtig Fahrt auf und kannst das Gewicht schon anständig steigern, solltest jetzt nicht zu krass machen und gehst dann in eine Woche 5 und in der Woche 5 übernimmt die dann die Rolle der Woche 4 und da kannst du dann so einen kleinen Reach machen. Also, dass du dann quasi eine 2-wöchige Week 1 hast eigentlich. Vielleicht, obwohl.
Naja, nee.
Muss ich mir noch überlegen, ob das passt so bildlich, aber.
Weil, was ich gerade überlegt habe, ich glaube, das wäre vielleicht gar kein Grund, wo ich. Die Frage ist ja immer, ist der Stimulus falsch oder ist die Wochenanzahl falsch, ne? Und das kann man manchmal sehr schwer unterscheiden, glaube ich. Aber tendenziell von der Logik her hätte ich jetzt gesagt, dass bei dem Fall, du hast mir da auch den, also ich kenne ja den Fall, den du mir beschreibst, es war ja eher ein Heavyweight, glaube ich fast eher, dass man da noch mehr auf den Athleten eingehen sollte von dem Feedback, im Sinne von, wenn es zu schwer ist, obwohl es leicht ist, noch leichter machen oder leicht, wirklich super leicht lassen. Weil die Frage ist ja, warum kommen die nicht in Fahrt? Brauchen die wirklich mehr Zeit und Volumen, um in Fahrt zu kommen? Also sind die einfach detrained? Oder sind die halt so ermüdet, dass sie halt vielleicht sogar eine Woche gar nicht reicht, um von einem übelst schweren Deadlift zu recovern? Und da ist ja bei deinem Fall safe das Zweite. Und das hörst du ja. Also Joe Bornstein hat, glaube ich, mal gesagt, als er das erste Mal diese 900 getodelt hat und danach aber noch alle Backoffs gemacht hat, was er diesmal nicht derailed, gemacht, ne? Hat er halt 2-3 Wochen gebraucht, um wieder auf sein Leben klarzukommen. Und er hat ja effizientere Hebel als manche Heavyweights, die dann das Conventional. Also du darfst ja nicht nur sehen, wie viel Last bewegen die, sondern strecken die einfach aufrecht die Beine durch oder sind die halt komplett vorgelehnt. Also ich hab irgendwie gemerkt, dieses, wie viel axiale Load du halt abkönnen musst, das ist halt diese meiste Fatigue, die halt wirklich so die Leute fertig macht und reinknallt. Weil du kannst einen Rackpull machen mit 500 Kilo, da wirst du nicht ermüdet sein. So. Aber wenn du mal einen Static Hold machen musst und vorgelehnt bist mit Maximalgewicht, sieht das, glaube ich, schon anders aus. Und ja, ich glaube, der Effekt ist da irgendwie da wichtig, dass man wissen muss, okay, die ersten beiden, wie du schon sagst, ja, das sind 2 Intro-Weeks, weil der immer noch nicht recovered ist. Aber der bewegt dann halt wahrscheinlich irgendwann relativ zu seinen Hebeln und seinem Gewicht oder wie auch immer so hohe Lasten oder muss ihn so schweren Hebeln bewegen, dass er halt einfach dann auch tot ist, sobald er was Schweres anfasst. Das heißt, vielleicht macht es da wirklich Sinn zu sagen, erste Woche leicht, zweite Woche genauso, aber vielleicht nur 5 Kilo mehr, damit er wieder recovern kann. Dann Woche 3, er ist wieder recovered. Da wählen wir dann halt direkt den Sprung, den er braucht, das Sprungbrett zu Woche 4 und knallen rein. Ich habe dann halt andere Leute, ich habe ja, eine Athletin hat das ja auch gesagt, warum hat die 6 Wochen? Und das war literally, weil wir in den ersten 4 Wochen ging bei der Bank nichts so. Und dann habe ich probiert, mehr zu pushen, mehr Volumen zu machen, mehr Intensität. Und es war immer so, wie kannst du denn jetzt, das habe ich natürlich nicht so gesagt, aber ich habe mir gedacht, wie kann sie denn jetzt so viel schwächer sein? Das geht doch nicht, jetzt müsst doch irgendwann mal. Und dann auf einmal in der letzten Woche Riesensprünge gemacht. So, dann auf einmal, und sie hat mir auch gesagt, ich fühle mich irgendwie so nicht so im Groove. Und ich schwöre dir, wahrscheinlich wäre da das bessere Mittel der Wahl. Ich meine, ist halt Light Female, 85 Kilo Max. Safe müsste die 5x, 6x drücken, weil du merkst, sie kommt nicht in Gang. Das ist zu wenig. Da hatte ich auch mal einen Tag Pause, davor so pausierte Triples, das haben wir irgendwie geändert auf Pause Bench. Und sie meinte auch an der Session, vor der anderen Session hat sie 8er den Tag davor gemacht, Larsen, bei der Session Tag Pause, davor halt so Triples. Sie meint, es erschlägt mich und es fühlt sich gar nicht so schwer an, aber meine Arme gefühlt machen nicht ihren Job. So. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast definitiv, das ist einfach viel zu wenig Volumen. Erster Schritt war, dass ich bei ihr gar kein Volumen mehr taper. Und eigentlich müsste sie halt wirklich, die ist jetzt auch jemand gewesen, der jetzt, wo ich zum ersten Mal dieses High-Frequency-Modell ausprobiert hat, mit 4x beugen und 3x heben und es hat Wunder gewirkt. Also nur schon dieses Feedback, ich bin richtig im Groove, die Technik fühlt sich gut an, es fühlt sich alles, so das kam immer erst so in Woche 5 oder 6 so und deswegen hat sie halt so lange Blocklängen gekriegt, weil egal wie schwer wir, egal wie viel wir gepusht haben, zumindest in dem Maße von 4 Tagen Bank, ist da einfach nichts passiert vorher so. Und ich wusste irgendwann, wir müssen ja nicht pushen, wir müssen einfach nur warten. Aber das kam ja auch gerade erst eben beim drüber nachdenken. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich zwangsmäßig einen 5. Tag reinholen, damit sie halt dann aufholt. Aber bei solchen Leuten würde ich dann eher die Blocklänge länger machen. Also mein Standard war immer so, Frauen bei 5 gestartet, wenige haben dann 6, ich glaube gerade nur noch 2. Und bei Männern, je nachdem wie schwer die sind, entweder so 5 angepeilt oder halt dann auch 4 Wochen. Also jetzt so anders ist es jetzt auch nicht. Wir unterscheiden uns da vielleicht um eine Woche, ne?
Ja, ich finde, um vielleicht die Folge hier so ein bisschen on a high note und Komplimenten zu enden. Ich bin immer sehr beeindruckt davon, wie schnell du sowas, also zumindest habe ich den Eindruck davon, dass du sowas sehr schnell erkennst. Und bei mir dauert das immer. Also bis ich geschnallt habe, dass man da vielleicht, also das, egal woran es jetzt liegt, also unabhängig davon, ob das jetzt zu wenig Volumen oder zu, ob die Intensität nicht gut genug angepasst ist in die Woche 1, die Möglichkeit ist ja, dann eine Woche 5 zu machen. Ja, mhm. Und dann lowe zwei Einstiegswochen zu machen. Egal, ob das jetzt der optimale Weg ist oder nicht, aber sagen wir, es funktioniert und es zahlt sich aus, dann ist es ja erstmal gut. Aber dahin zu kommen, dauert bei mir immer so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Und bei dir geht das, glaube ich, sehr schnell. Zumindest kriege ich das so mit und denke mir so, okay, vielleicht muss ich bei einigen doch nochmal auch die Betrachtung der Blöcke von meiner Perspektive aus verändern, dass ich da nicht zu festgefahren bin in meinem 4-Wochen-Konstrukt und das zu pushen, sondern dass man da einfach sagt, okay, vielleicht ist hier jetzt einfach mal der Weg, eine Woche 5 zu machen und die ersten 2 noch viel leichter. Aber da muss ich mich nochmal ransetzen. Also Kompliment an dich, dass du das so schnell erkennst, das wollte ich damit sagen. Das finde ich immer sehr eindrucksvoll.
Also erstmal danke. Ich zerbreche mir halt wirklich sehr viel den Kopf darüber. Ich muss aber auch ganz klar sagen, das ist halt nie immer so clear cut. Ich sitze halt genauso oft da und denke mir so, fuck, woran liegt es jetzt? Aber was ich mir halt immer vornehme, und deswegen, ich mache mir halt sehr, sehr viel Gedanken darüber, und das ist letztendlich, es gibt ja dieses Sprichwort, viele Wege führen nach Rom, was eigentlich heißt, all roads lead to Rome. Also ist eigentlich nicht das richtige Sprichwort, merke ich. Aber ja, man kann man halt viele verschiedene Sachen oder Approaches wählen und die viele verschiedene funktionieren, denke ich auch. Wichtig ist nur, dass man ein System hat. So, und wenn du da sitzt und sagst, oh, ich weiß nicht, woran es liegt, dann mache ich halt immer den Schritt, okay, wie könnte man dann rausfinden, woran es liegt? Und ich will immer so ein schönes, das ist durch meine Programmierer-Vergangenheit immer so, ich will so einen schönen, wenn das, dann das Plan, so ein schönes Liniendiagramm, dass man sagt, hey, wir probieren das, wenn das nicht klappt, probiere ich das. Wenn das nicht klappt, probiere ich das. Und dann immer aber, wenn das klappt, dann probiere ich das und dann kann ich nochmal aufspalten, funktioniert das so mehr? Beispiel. Ich mache einen Priming Day, schwere, weiß ich nicht, ein Tempo-Single und dann Tempo-Doubles, die sehr schwer sind. So, ne? An einem anderen Tag Priming mache ich super leichte Larsen-Achter. So, ich versuche da mal ein bisschen zu extrem. Vielleicht ist das auch nicht der richtige Approach. Vielleicht muss man auch irgendwie erstmal mit der Mitte anfangen und dann weggehen. Aber das ist so mein Approach und dann gucke ich, welcher Tag performt besser. Wenn der eine Tag besser performt, dann tausche ich die Priming-Tage, mache vielleicht vor dem anderen Tag Achter, vor dem anderen Tag dann die schweren Tempo-Single und Double und gucke dann, switche auch die Performance dann von den Days danach. Wenn das so ist, dann merke ich irgendwann, okay, es zeichnet sich ab und das habe ich wirklich. Ich habe eine Athletin zum Beispiel, die braucht richtig schwere Last davor und dann kann die an ihrem Main Day, macht die dann ihre Topsätze, danach ein bisschen High-Rep-Kram eher. Bei einer anderen Athletin ist es genau andersrum, da bringt das gar nichts, was schwer zu machen. Das ermüdet die mitunter nur und wenn ich da aber leichte High-Rep-Sachen mache, die braucht halt das Volumen, dann fühlt sie sich explosiv an dem Tag. Dann weiß ich, geil, dann machen wir an dem Primary-Tag, also an dem Performance-Tag von mir aus, machen wir dann halt den superschweren Single und dann auch die schweren Backoffs und Rep-Sets. Und an den Tagen davor machen wir eher so High-Rep-Kram, dass sie sich ein bisschen erholen kann von der schweren Last und eher Volumen generiert, weil sie dadurch diesen Pop kriegt. Ne? Und dann probiere ich manchmal noch einen Single dazu zu adden, ob es dann besser oder schlechter läuft. Aber so versuche ich mir so ein bisschen Systeme zu bauen, weil ich halt genau vor demselben Problem wie du stehe. Und das habe ich halt bei vielen Sachen noch überhaupt nicht raus und stehe dann auch so da. Ja. Also ein Riesenproblem ist auch am Anfang, wie kriege ich raus, wie lange die machen sollen. Und da gibt es ja diese Approaches, wir machen halt immer die gleiche RPI, also lassen die squatten immer at, weiß ich nicht, 7-8 und machen vielleicht auch nur kleine Sprünge oder von starten an der API 6 und gehen dann so halbe API-Sprünge hoch nur und gucken dann, dass der Block auch theoretisch 6 Wochen gehen kann, wenn der Athlet so lange braucht oder wenn, dass er früher zu Ende sein kann und wir sehen dann irgendwann den Performance-Drop-Off, dass er nicht mehr steigt, dass vielleicht mehr Gewicht nehmen kann, aber das Estimated 1RM stagniert und es wird halt viel schwerer, dass man da so ein bisschen sehen kann, okay, wo liegt so die Länge, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig und meistens macht dann der Athlet auch komische Sachen, ja, finde ich auch nicht leicht, so diese Blocklänge rauszukriegen, sag ich, wie es ist.
Ja, vielleicht probieren wir jetzt das nächste halbe Jahr da auch nochmal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir da eine Lösung und melden uns dann damit entsprechend nochmal zurück. Und damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr. War sehr geil. Bin gespannt auf die Worlds. Freue mich, wenn du dann übernächste Woche hier bist. Und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen noch eine schöne Restwoche. Und wir hören uns nächste Woche nochmal. Bis dahin, liebe Grüße von der Bird Gang und von mir. Macht's gut.
Bis dann.
Ah. Ladies and gentlemen.